bitte nun, Stefan Xenger, uns sein Eingangsreferat zu liefern.
Ja, lieber Herr Strobel, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Herzlichen Dank auch von meiner Seite an die IG Windkraft für die Einladung hier. Ich denke, wir haben hier in der Tat sehr interessantes Thema, über das wir sprechen. Mein Name ist Stefan Xenger. Ich bin seit mittlerweile gut 15 Jahren Generalsekretär des Weltwindenergieverbandes. Wir sind ein weltweiter Dachverband, mitgegründet von der IG Windkraft mittlerweile mit Mitgliedern in 110 Ländern in etwa, sind also sowohl in Industrieländern in Europa als auch in Entwicklungsländern vertreten. Ich möchte zunächst einen kleinen Einstieg geben, wo wir weltweit stehen mit der Nutzung der erneuerbaren Energien insgesamt und auch mit der Nutzung der Windenergie insbesondere natürlich. Also wir haben momentan, wenn wir den kommerziell erfassten Energieverbrauch uns ansehen, einen Anteil der erneuerbaren Energien von gut einem Fünftel, circa ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs wird von allen Erneuerbaren abgedeckt. Interessant, denke ich, ist auch die Zahl mit den 2,3% für die Atomenergie, weil die in der Regel doch deutlich überschätzt wird, wenn man jetzt die Leute mal so auf der Straße fragen würde. Wenn wir uns dann den Stromsektor ansehen, dann sieht das Ganze noch ein bisschen besser aus für die Erneuerbaren. Da liegen wir mittlerweile bei, wahrscheinlich, da die Zahlen aus 2016 stammen, im Jahr 2017 sogar etwas über einem Viertel. Von dem Jahr 2016 Windenergie weltweit im Schnitt 4% beigetragen hat. Wenn wir uns allerdings dann die Entwicklung der letzten Jahre ansehen, dann sieht das Ganze noch positiver aus. Sicherlich für manche überraschend, aber wir haben seit vielen Jahren bereits mittlerweile deutlich mehr Investitionen in erneuerbare Energien als in nicht erneuerbare Kapazitäten, sprich in Atomenergie und auch in fossile Erzeugungskapazitäten. Nun können wir zwar sehen, dass im Jahr 2016 die Neuinvestitionen in Erneuerbare zurückgegangen sind, was aber nicht bedeutet, dass die Kapazität, die neu installiert wurde, zurückgegangen ist, weil die Anlagen mittlerweile einfach weltweit deutlich günstiger geworden sind. Also, wir stellen deutlich fest, dass die Erneuerbaren an Marktanteile gewinnen. Bei der Windenergie ist es schon seit vielen Jahren so. Wir hatten im vergangenen Jahr eine neu installierte Kapazität von gut 52 Gigawatt, kann man hier sehen, 52,5000 Megawatt, sodass man insgesamt 539.000 Megawatt an installierter Kapazität erreicht haben. Hier ist, was das Wachstum angeht, haben wir allerdings eine Abflachung gesehen. In den letzten 4 Jahren haben wir in etwa konstante Wachstumszahlen erlebt und die Wachstumsrate ist dann natürlich parallel dazu etwas zurückgegangen. Im letzten Jahr war die Wachstumsrate 10,8%. Die wichtigsten Länder, China führt bei Weitem mit mittlerweile 187.000 Megawatt an installierter Leistung. Das ist mehr als ein Drittel der global installierten Windkraftleistung. Und das Ganze ging erst an vor 10, 15 Jahren. Also wir hatten unsere Weltwindkonferenz in China im Jahr 2003 und da gab es dort eine installierte Kapazität von gut 500 Megawatt. Im Jahr darauf hat die chinesische Regierung dann das Erneuerbare-Energien-Gesetz das erste verabschiedet mit Einspeisetarif und dann ist dieses exponentielle Wachstum entstanden. Also China ist das sicherlich ein sehr gutes Beispiel, wenn man sehen kann, in wie kurzer Zeit dann auch eine Windindustrie aufgebaut wurde. Die USA, Deutschland, seit vielen Jahren bei den größten Märkten. In Deutschland werde ich dann auch noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, aber wir haben ja noch 2 weitere Referenten, die dazu sicherlich auch was sagen werden. Wir sehen also, dass es eine ganze Reihe von Märkten gibt, die sehr starkes Wachstum hatten in den letzten Jahren. Was sicherlich bemerkenswert ist, dass wir jetzt ein paar Länder haben, auch außerhalb Nordamerikas, Europas und Ostasiens. Vor allem Brasilien ist jetzt hier schon unter den Top 10 mit 12 Gigawatt an installierter Windkraftleistung. Also so ein paar grobe Zahlen. Wir gehen davon aus, dass die Anlagen, die Ende 2017 installiert waren, um die 1000, wahrscheinlich ein bisschen mehr, 1000 Terawattstunden produzieren können. Das entspricht etwa 5% des globalen der globalen Stromerzeugung. Das im Verhältnis zu den 4%, die tatsächlich im Jahr 2016 produziert wurden, zeigt also, dass die Tendenz da auch deutlich nach oben geht. Wir haben einige Länder, die deutlich zweistellig sind. Ich habe mitbekommen, dass Österreich so auch gerade da an dem Punkt ist. Wir sehen Dänemark, Weltrekord mit über 40%. Das schwankt mittlerweile ein bisschen je nach dem Windjahr. Deutschland, das Nachbarland hier mit 13, tatsächlich müssten es 16 sein, 13% war im Jahr 2016. 2017 waren 16% an der Stromerzeugung und Stromverbrauch. Wenn wir den nur rechnen, dann kommen wir sogar noch auf deutlich höher, also fast ein Fünftel des Stroms, der in Deutschland verbraucht wird. Wenn man nur rechnet, was in Deutschland erzeugt wird, wird aus den Windkraftanlagen erzeugt. So eine andere Perspektive auf die weltweiten Installationszahlen, sicherlich wichtig hier für Europa, ist die kontinentale Verteilung der installierten Kapazität. Da kann man deutlich sehen, dass wir im Jahr 2000 hier in Europa mit 73% den Markt eindeutig dominiert haben. Der Anteil ist runtergegangen auf mittlerweile weniger als ein Drittel, während Asien stark zugelegt hat auf mittlerweile, nähern uns der Hälfte der installierten Kapazität. Das ist natürlich zum einen eine gute Nachricht, dass mehr und mehr Länder sich dafür interessieren und tatsächlich investieren. Zum anderen aber natürlich für Europa auch ein Warnsignal, dass Europa dabei ist, führende Rolle zu verlieren und sicherlich alles tun sollte, was möglich ist, um den Anschluss nicht zu verlieren. Zusammenfassend, erstmal was die Windenergie angeht, kann man sagen, dass es sicherlich eine nach wie vor stattfindende geografische Diversifizierung gibt. Es gibt neue Märkte in Lateinamerika, neben Brasilien sind es auch andere Länder wie Mexiko, Argentinien fängt an, Chile, Costa Rica hat schon einen sehr hohen Anteil insgesamt an erneuerbaren Energien, auch in afrikanischen Ländern werden jetzt die ersten größeren Windparks installiert. Ein Trend, und ich denke, das ist was, was hier vor allem zu diskutieren ist, es gibt sicherlich weltweit einen Trend hin zu Ausschreibungen. Viele Länder fangen an, Ausschreibungen einzuführen, aber wenn wir uns dann die Zahlen ansehen, was im Moment noch stattfindet, kann man feststellen, dass nach wie vor das Einspeisemodell, das wir in Österreich hier haben, dominierend ist. Wichtige Themen für die Zukunft, die damit sicherlich Hand in Hand einhergehen, ist zum einen langfristig die Frage der technisch-ökonomischen Systemintegration. Wenn Sie in Österreich das Ziel haben, auf 100% erneuerbare Energien umzustellen, dann wissen Sie, dass sich da entsprechende Fragen daraus ergeben. Wie lässt sich das bewerkstelligen? Zum einen, welche Anreize sind dafür nötig? Und die andere Frage natürlich auch, welche technologischen Erneuerungen und Innovationen sind dafür nötig? Der andere Aspekt, der auch sehr wichtig ist, nicht nur was die Frage von Akzeptanz von Windenergie vor allem angeht, ist die sozioökonomische Partizipation. Bei der Windenergie ist es offensichtlich, wir haben Bürgerinnen und Bürger, die leben neben Windparks, und wie weit die betroffen sind, wie weit die involviert sind, hängt auch dann damit letztlich damit zusammen, wie weit es möglich ist, Windparks zu bauen und entsprechend Baugenehmigungen zu bekommen. So, hier haben wir mal einen Überblick über die Entwicklung der verschiedenen Förderinstrumente. Man kann also sehen, dass das ist jetzt für den, schauen wir mal nur den Stromsektor an, über die Jahre 2014, 15, 16. Das ist der Power-Sektor, Stromsektor, dass diese hellblaue, das sind die Einspeisetarife, dass die selbst in den letzten Jahren noch zugenommen haben. Von 80 Ländern im Jahr 2014 sind es mittlerweile über 80 Länder, die den Einspeisetarif als Förderinstrument nutzen. Also da kann man ganz eindeutig sagen, dass das nach wie vor das dominierende Förderinstrument ist. Ausschreibungen, hier Tendering, hat angefangen da in dem Fall mit ca. 10 Ländern, mit deutlich zunehmender Tendenz. Wir haben noch Net Metering, was in Europa vielleicht nicht so die große Rolle spielt. Das heißt, rücklaufende Stromzähler und so weiter, das wahrscheinlich auch mehr für Photovoltaik relevant ist und auch für Kleinwindkraft, nicht unbedingt für die großen Windparks natürlich. Und wir haben andere Förderinstrumente wie Renewable Portfolio-Standards, das sind Quotenregelungen, bei denen gab es nicht so starke Bewegungen, eher ein bisschen nach unten, dann wieder nach oben. Also, Hauptbotschaft hier, sicherlich Einspeisetarif ist nach wie vor das wichtigste Förderinstrument. Und wenn ich jetzt nochmal zu den verschiedenen Ländern komme, welche Instrumente die bislang genutzt haben, die mit Stern markiert nutzen oder haben genutzt, Förderinstrumente, die entweder Einspeisetarif sind oder dem Einspeisetarif ähneln, das heißt eine fixe Prämie gewähren. In den USA zum Beispiel gibt es einen Production Tax Credit, das ist eine Steuergutschrift, die dann fix ist über die Laufzeit, was im Grunde so wirkt wie ein Einspeisetarif. Man hat natürlich noch das Risiko von einem Strommarktpreis, der fluktuieren kann. So, wenn wir haben jetzt keine genauen Zahlen dazu, aber man kann sicherlich feststellen, wenn wir uns die Zahl der insgesamt installierten Windkraftleistung ansehen, die unter Einspeisetarifen installiert wurde, kommen wir sicherlich auf weltweit über 80%. Definitiv. Und die unter Ausschreibung bislang installierten liegt sicherlich deutlich unter 10%. Und dann gibt es noch Länder, die andere Förderinstrumente nehmen, Indien zum Beispiel mit steuerlichen Abschreibungen und so weiter, die aber nicht international eine größere Rolle spielen. Also hier auch ganz klar, wir haben relativ wenig Kapazität, die in den letzten Jahren aufgrund von Ausschreibungen installiert wurde. Wenn wir über Förderinstrumente sprechen, ich bin auch gebeten worden, da ein bisschen stärker einzugehen, dann ist nicht nur die Frage, wie kriegen wir Maximum an Kapazität möglichst schnell installiert, sondern auch die Frage, wer installiert das Ganze, wer hat Teil an den Investitionen, und da fällt häufig das Stichwort Akteursvielfalt. Was bedeutet das von großen Unternehmen bis hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch Bürgerenergieakteure zum Zuge kommen sollen. Da gibt es jetzt diesen interessanten Fall in Deutschland, wo ja im vergangenen Jahr umgestellt wurde von Einspeisetarif auf Ausschreibungen. Und wir haben, weil Deutschland im Bereich Bürgerenergie weltweit so weit führend ist, haben wir zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Landesverband Erneuerbare Energien eine Studie gemacht, eine Langzeitstudie, die läuft auch noch. Und die Ergebnisse und die Auswirkungen der Umstellung auf Ausschreibungen analysiert. Da gibt es jetzt schon ein paar klare Ergebnisse. Ein Ergebnis, ich denke, da wird die Kollegin vom ICES darauf eingehen, es gibt faktisch kaum Einsparungen, das hat man sich ja erhofft. Markt kehrt ein und dann wird das Ganze billiger für die Stromkunden. 95% der Projekte in Deutschland oder mehr als 95% sind unter eine Definition Bürgerenergie gefallen. Und diese Bürgerenergieprojekte haben bestimmte Privilegien bekommen, unter anderem höhere Zuschlagspreise bzw. den höchsten vergebenen Zuschlagspreis, nicht das, was sie tatsächlich geboten haben. Keine emissionsschutzrechtliche Genehmigung musste vorgelegt werden. Längere Realisierungsfristen und geringere Sicherheitsleistungen. Wenn wir uns dann aber allerdings genauer angucken, wie viele von diesen 95% tatsächlich Bürgerenergieprojekte sind, dann haben wir festgestellt, dass es fast keine sind. Das lässt sich an zwei Händen abzählen, wenn wir die Anzahl der Projekte angucken. Die Definition, die zugrunde gelegt worden ist im deutschen EEG, bezieht sich nur auf Stimmrechte. Und es gab ein paar wenige, man kann sagen, im Grunde drei größere Projektentwickler, die haben das ganz geschickt ausgenutzt und haben entsprechende Gebote abgegeben. Ich habe hier ein Beispiel, Handelsregisterauszug, das können Sie das sehen. Das sind also 12 stimmberechtigte Kommanditisten, die jeweils 100 Euro eingebracht haben. Weiß man auch, dass das nicht mal ausreicht, um Sicherheitsleistung zu bringen. Da redet man noch gar nicht über die sonstigen Kosten, die da angefallen sind. So, das heißt, dass die Projekte, die als Bürgerenergieprojekte durchgegangen sind, entsprechend der gesetzlichen Definition, in unseren Augen sicherlich keine echten Bürgerenergieprojekte sind. Da die allerdings noch 2 Jahre mehr Zeit haben, um die Projekte dann zu bauen, um die Windparks zu bauen, ist sicherlich davon auszugehen, dass im Jahr 2019 sehr, sehr wenig installiert wird, weil die Projekte, die jetzt in 2018 einen Zuschlag bekommen, sicherlich auch noch gewisse Vorlaufzeit brauchen. Aber ich gehe davon aus, dass Georg Schutter auch noch etwas genauer darauf eingeht. Trotzdem nochmal hier Thema Diversifizierung, was Geografie angeht, kann man relativ einfach sehen. Jeder Punkt ist ein Projekt, das einen Zuschlag bekommen hat. In Süddeutschland fast gar nichts. Hat sich ziemlich konzentriert im Norden in einigen Landkreisen besonders viel. Also es ist leider nicht gelungen, dieses Ziel der geografischen Diversifizierung damit auch zu erreichen. So, wir haben also Bürgerenergieakteure gefragt, ob sie überhaupt teilgenommen haben. Ein Viertel nach der ersten Ausschreibungsrunde sagte ja. Ein Drittel sagte, sie planen dann teilzunehmen an der zweiten Ausschreibung oder an künftigen Ausschreibungsrunden. Ganz klar ist die Ablehnung oder negative Bewertung der Ausschreibungen. Über 90% kommen da zu einer negativen oder sehr negativen Einschätzung der Ausschreibungen, vor allem im Vergleich zu dem Einspazitiv, der vorher da war. Und eine ganz interessante Frage ist sicherlich die letzte, die Sie da unten sehen. Welche der im EEG vorgegebenen Kriterien werden überhaupt von Ihrem Projekt, das in unseren Augen Bürgerenergieprojekt ist, erfüllt? Alle drei werden nur von 23% der Projekte erfüllt, während sogar fast ein Fünftel überhaupt keins der Kriterien erfüllt. Also offenbar ein Fehlschuss ging nicht gut aus und sicherlich kein Beispiel, an dem sich irgendein anderes Land Vorbild nehmen sollte. Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass wir als BWEA schon vor vielen Jahren Kriterien entwickelt haben für eine Definition von Bürgerenergie, die nicht nur auf die Stimmrechte abzielt, sondern auch noch an Beteiligung, tatsächliche Beteiligung und wo der Gewinn hingeht. Von den drei müssen mindestens bei zwei die Hälfte bei den lokalen Bürgerinnen und Bürgern vor Ort bleiben. Sonst nennen wir das nicht Bürgerenergie und da fällt die deutsche Definition sicherlich durch. So, wir arbeiten an dem Thema Bürgerenergie natürlich mit dem gewissen Fokus auf Deutschland, weil wir da eine gute empirische Basis haben, arbeiten aber auch mit Kollegen beispielsweise aus Japan, aus afrikanischen Ländern und haben das erfreulicherweise auch geschafft, dass mittlerweile die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien sich damit beschäftigt, wo wir einen Arbeitskreis gegründet haben zu dem Thema. Es wird auch erfreulicherweise im Bereich internationale Entwicklungszusammenarbeit da vermutlich in Kürze auch Programme geben, die das speziell fördern, die aber sicherlich nicht auf Quoten oder Ausschreibungsmodellen aufbauen werden. Das ist ganz klar. Ich denke, was jetzt der deutsche Fall gezeigt hat, ist, dass man bestehende Marktstrukturen damit zerstört hat, vor allem der Bürgerenergie massiv geschadet hat, dass man Casino eingeführt hat und das Ergebnis sind dann, dass auch die seriösen kommerziellen Entwickler nicht mal profitiert haben, sondern nur ein paar, die halt sich auf dieses Casino eingelassen haben. Damit bin ich beim Ende von meinem Vortrag und danke erstmal für die Aufmerksamkeit trotz Mittagspause. Danke.